ARD.
Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. In diesem Podcast nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und natürlich mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Diesmal einen leckeren Salat mit Hirse.
Die Ernährungsdocs. Ein Podcast vom NDR.
Ich kenne das gar nicht mehr ohne Bauchschmerzen. Ich hangel mich jetzt seit wirklich Jahren mit verschiedenen Versuchen herum, irgendwas daran zu ändern. Und ich möchte jetzt einfach so nicht weitermachen.
Puh, das ist Silvia Schmidt. Als sie zu den Ernährungsdocs gekommen ist, da war sie schon ziemlich verzweifelt, weil sie einfach das Gefühl hatte, sie konnte ja gar nichts mehr gegen dieses Reizdarmsyndrom tun. Und ihre Schmerzen, ja, denen war sie einfach total ausgeliefert. Viola Andresen ist heute bei mir im Studio, Ernährungsdoc, Internistin am Medizinikum in Hamburg und Expertin für Magen- und Darmerkrankungen. Hallo Viola.
Hallo Julia.
Reizdarm, das haben ja wirklich viele Menschen, ne? Also man schätzt ja, glaube ich, so 10%. Das finde ich schon eine ziemlich heftige Zahl.
Ja, tatsächlich ist das Reizdarmsyndrom die am häufigsten gestellte Diagnose unter den Magen-Darm-Erkrankungen. Wobei, da kommen wir ja noch drauf, das mit der Diagnose ist halt eben gar nicht so einfach. Es gibt nicht ein besonderes Testergebnis oder einen Marker im Blut oder sonstigen, der einem jetzt sagt, das ist jetzt ein Reizdarmsyndrom.
Woran man so einen Reizdarm festmacht und was so die Symptome sind, auch jetzt in Abgrenzung zu anderen Erkrankungen, darüber sprechen wir gleich noch ausführlich. Bevor wir jetzt da tiefer ins Thema und natürlich auch in Silvias Geschichte eintauchen, würde ich kurz mal gerne auf diese hübschen Kräuter hier zu sprechen kommen, die bei uns auf dem Tisch stehen. Ich glaube, die duften auch so ein bisschen hier im Studio. Die hast du mitgebracht. Was ist das?
Ja, riech doch einfach mal dran und
okay.
Lass mal ein bisschen raten.
Nehme ich mal das Vorderste hier. Ja, das ist Minze.
Ja, schnell erkannt.
Und was hat es damit auf sich?
Ja, also Pfefferminze ist tatsächlich ein Heilkraut, was in sehr vielen Studien wunderbar belegt ist, als ein Kraut, was die Magen-Darm-Muskulatur entspannt. Ein sogenanntes Spasmolytikum. Und das ist mit das stärkste Medikament, also sozusagen in dem Fall ein Heilkraut, aber im Vergleich zu anderen Medikamenten, was eben diese Wirkung hat. Und das empfehlen wir. Am besten tatsächlich bei Reizdarmbeschwerden verkapselt, damit das Öl erst im Darm tatsächlich die Wirkung entfaltet. Sonst kann es bereits in der Speiseröhre zum Beispiel zu einer Erschlaffung des Schließmuskels kommen, Ui. Zwischen Magen und Speiseröhre. Und dann würde man eher Sodbrennen bekommen, weil Säure zurückfließt. Mhm. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen möchten wir die Wirkung erst im Darm haben. Und das geht wunderbar, wenn man das hochkonzentrierte Extrakt verkapselt zu sich nimmt.
Okay, das ist ja mal gut zu wissen. So. Und dann habe ich hier noch ein zweites.
Sieht ja gar nicht so unähnlich aus eigentlich.
Ne? Ja, die Blätter sind so etwas gezackter. Oh, ich finde, das riecht total gut. Das ist, das riecht so ein bisschen zitronig.
Darf
ich sagen, dass ich das kenne? Das erinnert mich total an meine Kindheit, weil das bei meinen Eltern im Vorgarten ein riesen Busch Zitronenmelisse war.
Richtig.
Und das hat dann irgendwie immer so geduftet. Ist ja cool. Und was macht man mit Melisse? Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist auch ein Heilkraut, was sich einfach seit vielen Jahren schon bewährt hat bei Magen-Darm-Problemen. Das kann man eben auch als Tee trinken oder eben auch als hochkonzentriertes Extrakt in Kapseln. Ähnlich wie die Pfefferminze.
Ja, und vor allem die Pfefferminze oder der Pfefferminztee, müsste man genauer sagen, und dessen Zubereitung. Das hat ja auch bei Silvia eine Rolle gespielt. Und mit ihrer Geschichte machen wir jetzt weiter.
Die Ernährungsdocs-Akte.
Silvia war 58 Jahre alt, als sie Hilfe bei euch oder bei dir auch gesucht hat. Ist eine große, sehr schlanke und sportliche Frau, als Sekretärin in einer Klinik tätig, aber wenn man sie so in dem Film sieht, dann hat man wirklich den Eindruck, sie ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie hat bei einer Größe von 1,80 Meter nur noch 60 Kilo gewogen.
Die Bauchschmerzen, die machen mich müde, kaputt, energielos. Die rauben mir unheimlich viel Kraft, die ich eigentlich ja für andere Dinge gerne hätte.
Ja, also sie war schon sehr eingeschränkt durch ihre Erkrankung. Und Dann kam ja zu den körperlichen Beschwerden auch noch die Sorge dazu, wie geht es überhaupt, wie geht es mir am nächsten Tag, wenn ich dieses esse und jenes esse. Sie war völlig unter Stress, wirklich genau zu überlegen, wie kann sie den Tag überstehen, was kann sie zu sich nehmen. Und es war insgesamt eine sehr belastete Situation.
Das hat sich mittlerweile zu einer Angst vorm Essen entwickelt. Ich bin von einem Menschen, der wirklich alles gegessen hat, zu einem Menschen geworden, der ein ganz, ganz eingeschränktes Speisenangebot hat. Also kaum noch irgendetwas isst.
Stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Und das hat auch ihren Mann Udo ziemlich mitgenommen.
Wenn du immer diese Angst hast, wenn ich jetzt was esse, dann geht das gleich wieder los. Oder hoffentlich geht es nicht wieder los. Dann ist das eine Sache, die bremst sich gewaltig aus.
Ja, und dann ist es ja so, dass die Patienten dann zum Arzt gehen und dann werden ganz viele Untersuchungen gemacht. Und dann wird, das ist ja typisch beim Reizdarm, erstmal nichts Besonderes festgestellt, also keine andere Erkrankung. Und das führt ja oft dazu, dass Menschen sich nicht ernst genommen fühlen oder auch oft abgespeist werden mit der Aussage, wieso, alles in Ordnung, und dann haben sie halt Bauchweh, gehen sie damit nach Hause. Und das führt natürlich dazu, dass Angst und Unsicherheit auch noch viel mehr zunehmen.
Ja klar, es ist ja auch irgendwie sehr unbefriedigend, ne? Aber woran macht man denn dann Reizdarm fest?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so ganz einfach. Also der Reizdarm hat ja eine sehr typische Beschwerdesymptomatik einerseits. Also es sind Bauchschmerzen, meistens Stuhlgangveränderungen, Verstopfung, Durchfall, Blähungen sind ganz oft dabei. Das ist so eine typische Reizdarmsymptomatik, aber die kann eben auch bei unendlich vielen anderen Erkrankungen auftreten. Das heißt, um sicher zu sein, dass wir einen Reizdarm vor uns haben, müssen wir eben all diese anderen Erkrankungen ausschließen, weil die natürlich ganz anders behandelt werden und natürlich auch teilweise lebensverändernde Konsequenzen für die Patienten hätten, wenn wir jetzt eine Krebserkrankung übersehen oder eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Und das heißt, diese Patienten müssen erstmal wirklich ein größeres Spektrum an Untersuchungen unterlaufen.
Jetzt hast du ja gerade eben gesagt, irgendwie, also Stuhlveränderungen, sowas wie Durchfall und Verstopfung, das kann eben beides auch auftreten. Das war ja, glaube ich, bei Silvia auch der Fall. Aber wie kommt das?
Man nimmt ja an, dass der Reizdarm unter anderem durch Fehlfunktionen des Darmnervensystems verursacht wird. Und das Darmnervensystem koordiniert ja die Beweglichkeit des Darms. Und das kann dann tatsächlich in beide Richtungen gehen. Also es kann mal Verstopfung machen, mal also zu langsam sein, mal zu schnell sein. Und das geht eben durchaus bei einem und demselben Menschen in beiden Varianten. Und dann haben wir auch immer noch diese ganzen Bereiche der Veränderung der Darmbakterien, des Mikrobioms, die eben auch offensichtlich eine Rolle spielen bei der Krankheitsentstehung, die eben auch direkt in Zusammenarbeit mit dem Darmnervensystem stehen und dort eben auch eine wichtige Rolle spielen. Am Ende haben die Patienten das Problem, dass die Darmnerven in einer Art Übererregungszustand sind, dass eben auch die Nerven ans Gehirn quasi melden, Achtung, hier ist irgendwie alarmlos, auch wenn vielleicht gar nichts Schlimmes passiert ist. Aber das ist diese berühmte Überempfindlichkeit oder Hypersensitivität.
Das ist ja diese Verbindung zwischen Darm und Hirn und da hast du ihr ja dann auch was geraten, was Spezielles, aber dazu gleich noch mehr. Sie hatte ja, bevor sie dann zu euch kam, auch schon wirklich, also ich glaube, fast alles, was es gibt, ausprobiert.
Ja, sie hatte über die Zeit wirklich schon sehr viele verschiedene Medikamente ausprobiert und sie hat auch ganz viele teure Nahrungsergänzungsmittel gekauft und sie hat tatsächlich die Low-FODMAP-Diät ausprobiert.
Ja, das ist ja eigentlich so ein Klassiker bei Reizdarm, ne? Also eben auf diese FODMAPs zu verzichten. Und über diese Low-FODMAP-Diät haben wir in Folge 3 übrigens auch nochmal ausführlich gesprochen, wer da nochmal genauer reinhören möchte.
Ja, stimmt. FODMAPs, das ist ja ein Akronym und steht für fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole. Das sind unterschiedlich lange Zuckerverbindungen und mehrwertige Alkohole, die in vielen Lebensmitteln drin sind und die eigentlich sogar was Gesundes sind, weil sie eigentlich präbiotisch wirken. Das sind Stoffe, die werden von unserem Dünndarm schlecht aufgenommen, gelangen in den Dickdarm und sind dort Bakteriennahrung, also was wir eigentlich wollen, auch ähnlich wie bei Ballaststoffen. Aber diese Stoffwechselprozesse führen eben bei Patienten mit empfindlichem Darm zu starken Beschwerden wie Durchfällen, Blähungen, Bauchkrämpfen. Und da ist es eben hilfreich, für eine wirklich zeitlich begrenzte Zeit auf diese FODMAPs zu verzichten oder sie möglichst zu reduzieren.
Jetzt hast du gerade begrenzte Zeit gesagt. Silvia hat das ein Jahr lang gemacht und trotzdem hat es irgendwie überhaupt nicht gebracht. War das vielleicht zu lang?
Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist, dass viele Menschen irgendwie den Begriff irgendwo lesen, sich dann belesen und im Wesentlichen erstmal nur darauf achten, welche Nahrungsmittel sind das und gar nicht wirklich genau gucken, wie wird diese Ernährungstherapie eigentlich durchgeführt. Deswegen empfehlen wir ja eigentlich auch immer, diese Therapie wirklich mit Begleitung von Ernährungsfachkräften zu machen. Denn es ist tatsächlich eigentlich eine ungesunde Ernährung, die auf Dauer dazu führt, dass die Darmbakterien verarmen. Mhm. Und das ist dann wieder ein Teufelskreis, der dazu führt, dass der Reizdarm eigentlich immer schlimmer wird. Und zudem lassen wir auch viele wirklich sehr gesunde Lebensmittel und entsprechend auch gesunde Nährstoffe weg. Das heißt, auf Dauer ist es, wie gesagt, ungünstig und kann eben den Reizdarm auch verschlimmern, wenn man das dauerhaft macht. Und was natürlich auch noch ganz spannend war, sie hat ja auch ganz, ganz viel Kräutertee getrunken, insbesondere Pfefferminztee. Und das war bei ihr tatsächlich auch so eine FODMAP-Falle.
Moment mal. Jetzt bin ich gerade kurz irritiert. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass der Pfefferminztee eigentlich eher gut ist.
Ja, aber bei den Kräutertees ist es tatsächlich ganz entscheidend, dass man sie nicht so lange ziehen lässt. Aha. Zumindest wenn man die FODMAPs berücksichtigen will. Denn die FODMAPs gehen bei langer Ziehzeit auch in den Tee über. Und dann haben wir wieder einen FODMAP-reichen Tee. Und das ist dann ungünstig.
Aber das, finde ich, muss man ja auch erstmal wissen. Also das wäre mir jetzt auch nicht klar. Ich hätte eher gedacht, so, ne, mehr ist mehr in dem Fall, also möglichst lange ziehen lassen.
Das hat Silvia ja auch gedacht. Die hat den ganz lange, ganz besonders, sie hat den, glaube ich, teilweise wirklich 10 bis 20 Minuten da ziehen lassen und dachte so, das ist dann besonders reichhaltig mit Pfefferminze. Mm. Und das kann aber wirklich kontraproduktiv sein.
Ja, ich bin auch eher so Typ Teebeutel einfach in der Tasse lassen. Aber das ist dann gerade bei Reizdarm und gerade bei solchen Tees dann eben nicht so sinnvoll. Also ihr hattet tatsächlich dann bei ihr doch noch ein paar Ansatzpunkte, wo ihr sagen konntet, so da können wir noch was machen. Sie war ja so verzweifelt. Aber du hast sie dann erstmal nochmal auf so eine Low-FODMAP-Diät gesetzt.
Ja, richtig, aber wirklich nur für 2 Wochen. Das war einfach wichtig, um sozusagen nochmal einen ganz klaren Ausgangspunkt zu haben. Mhm. Es ist im Grunde nochmal durch so eine kurze, strenge Phase wie so eine Art Reset-Knopf. Und danach, und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, kommt eben die Wiederaufbauphase, die sie ja bis dato nie gemacht hatte. Und dort werden eben ganz systematisch nach und nach die FODMAP-haltigen Lebensmittel in kleinen Mengen wieder aufgebaut. Und da kann man eben anfangen, zum Beispiel mit Naturjoghurt alle paar Tage eine etwas größere Portion. Und über diesen langsamen Aufbau kann man das Darmmikrobiom wieder umgewöhnen an die FODMAPs und kann auch wiederum für sich feststellen, wo sind denn jetzt die persönlichen Grenzen, ab welcher Menge bekommt man dann wieder mehr Probleme.
Das heißt, das ist alles so ein bisschen auch dann ausprobieren danach.
Richtig, das ist durchaus eine Geduldsprobe. Das zieht sich auch über einen längeren Zeitraum hin. Da sollte man auf jeden Fall auch Ernährungstagebuch schreiben, um nachzuvollziehen, welche Mengen von welcher FODMAP-Gruppe habe ich wie vertragen. Aber das ist eben genau der Schlüssel zum Erfolg, um anschließend wieder auf eine ausgewogene, möglichst vielfältige Ernährung zu kommen, die vielleicht trotzdem gut ist für den Reizdarm.
Ja, das war für sie auch mental total wichtig, ne? Dass sie einfach da wieder mehr Struktur bekommen hat und einfach, was bei ihr so das Problem war, war dieser Kontrollverlust oder dieser gefühlte Kontrollverlust, ne? Und deshalb so diese Kontrolle wieder über das Essen zu bekommen, das war ihr besonders wichtig.
Ich sage immer, Essen ist für mich wie ein Lotteriespiel. Ich weiß nie, was dabei rauskommt, wenn ich etwas esse. Ob es mir danach gut geht, ob es mir schlecht geht.
Ja, und da haben wir natürlich noch ein weiteres Teufelskreisproblem, denn der Darm reagiert ja auch empfindlich auf diese Ängste. Und dann werden die Beschwerden immer weiter verschlimmert. Also die Psyche spielt natürlich bei den Patienten auch oft eine große Rolle. Und gerade bei den chronischen Beschwerden ist die Psyche ja oft sehr angegriffen.
Da ist sie dann auch wieder unsere Darm-Hirn-Achse. Darüber haben wir in Folge 19 schon mal sehr ausführlich gesprochen. Und ja, war auch hier auf jeden Fall wieder Thema, oder?
Ja, und das ist eben bekannt. Menschen mit Reizdarmsyndrom haben diese Überempfindlichkeit für Reize aus dem Magen-Darm-Trakt oder aus dem Bauchraum. Und dann kommen dazu noch diese Sorgen, dass vielleicht etwas Schlimmes dahinter stecken könnte, oder die Sorgen, was kann ich tun, wann kommt das wieder, wann kommt der Schmerz wieder, also richtig die Angst schon, die Lauerstellung vor den Beschwerden. Und das wiederum verschlimmert dann auch wieder die Wahrnehmung der Schmerzen.
Und da hast du für Silvia ja noch so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, eine spezielle Idee, ne, wie sie damit umgehen kann.
Ja, genau. Ich habe sie zur Darmhypnosebehandlung geschickt. Da kann man nämlich wunderbar diese Verbindung zwischen Gehirn und Darm im positiven Sinne nutzen, indem man wirklich durch spezielle hypnotherapeutische Sitzungen es hinbekommt, dass man auch die Fokussierung auf angenehme Bilder in Bezug auf den Darm und auf den Bauch wieder umprogrammiert sozusagen. Dass der Bauch nicht nur was Negatives ist, sondern auch positiv. Dass man lernt, die Reize besser einzuordnen, zu sortieren und da einfach viel mehr Entspannung in das ganze System reinzubringen.
Da bin ich jetzt ein bisschen skeptisch. So richtig wissenschaftlich fundiert klingt das nicht.
Ist es aber tatsächlich. Es gibt sehr, sehr viele Studien, die belegen, dass die Darmhypnose oder die darmbezogene Hypnotherapie eine sehr effektive Methode ist. Und von daher, also die ist definitiv in Fachkreisen anerkannt. Da muss man eben nur gucken, dass man einen guten Anbieter findet. Es gibt, am besten ist natürlich die Therapie bei einem Psychotherapeuten. Man muss ehrlicherweise sagen, es gibt natürlich, wir alle kennen das Problem, zu wenig Therapeuten. Da gibt es notfalls auch die Möglichkeit, dass man sich erstmal niedrigschwellig CDs oder gibt so Audiodateien auch im Internet. Da gibt es so niedrigschwellige Varianten auch über Apps, die man dann alternativ erstmal nutzen kann, die auch wo auch eine Wirksamkeit belegt ist.
Ja, und Silvia hat das ja auch tatsächlich ganz gut getan.
Das war so nach diesen ganzen Wochen und Monaten so das i-Tüpfelchen, was mich noch ein Stück weitergebracht hat auch.
Richtig cool. Man merkt auch richtig, wie sie jetzt auf einmal aufblüht, ne? Und wieder Hoffnung. Also ich finde, man hört richtig die Hoffnung in ihrer Stimme. Und sie hat dabei ja auch gute Fortschritte gemacht.
Ja, das war toll. Als sie zum Abschlusscheck auf das Praxisboot kam, da hatte sie eine Liste dabei gehabt, was sie alles an Lebensmitteln wieder verträgt. Und diese Liste war echt ellenlang und das, nachdem sie ja vorher fast gar nichts mehr gegessen hatte.
Ja, und da standen auch so Sachen drauf wie Spinat, Bohnen, Chicorée und sogar Grünkohl. Also wirklich Dinge, wo man jetzt eher sagen würde, da haben ja auch vielleicht Menschen ohne Magen-Darm-Beschwerden schon mal ein bisschen Probleme mit, oder?
Ja, das war unglaublich. Also wirklich sehr ungewöhnlich. Und sie hat eben ganz tolle Vielfalt in den Gemüsesorten wieder einbauen können, die wirklich gut fürs Mikrobiom sind. Aber viele Reizdarmpatienten vertragen die gar nicht. Und sie hat das einbauen können, wieder ihre Vielfalt erhöhen. Und das wiederum ist wahrscheinlich dann eben auch sozusagen das Gegenteil vom Teufelskreis. Das wiederum ist förderlich für den Reizdarm, weil das Mikrobiom sich erholt und dann der Reizdarm auch besser wird. Und das hat bei Silvia wunderbar funktioniert. Das war wirklich ein toller Erfolg.
Ja, und sie konnte auch ihren Pfefferminztee wieder trinken. Und zwar, wenn sie ihn eben nur 2-3 Minuten ziehen lässt, mit der Stoppuhr in der Hand.
Ja, das klingt vielleicht ein bisschen kurios, aber so war sie sicher, dass sie ihren Lieblingstee gut vertragen würde. Und es hat auch wirklich gut funktioniert. Und sie wusste wieder, was geht. Sie konnte sich wieder was trauen. Und dann ist auch die Entspannung eben eingetreten.
Ich habe das Gefühl, dass ich so langsam aber sicher die Kontrolle über das Essen wieder bekomme. Und was natürlich toll ist, meine Bauchschmerzen sind weniger geworden, deutlich weniger.
Und man muss ja auch mal den Hut vor ihrem Mann ziehen. Der hat sie wirklich gut unterstützt, ne? Und hat auch die ganze Zeit mitgegessen, was Silvia ja dann irgendwann auch etwas mutiger so an neuen Rezepten mal ausprobiert hat.
Zum einen war ich erstaunt, dass es so viele Rezepte gab, auch aus diesen Vorschlägen heraus, die wirklich lecker waren, obwohl da so gut wie kein Fleisch dabei gewesen ist. Und zum anderen hat es natürlich Spaß gemacht oder war es schön zu sehen, dass es ihr deutlich besser ging und immer besser wurde.
Ja, das ist ja auch immer wieder eine interessante Erkenntnis, ne? Dass Leute, die vorher viel Fleisch gegessen haben, auf einmal vegetarische Gerichte essen, wo sie denken so, hey, wow, okay.
Wobei man da auch vielleicht einschränkend sagen muss, dass, die Reduktion des Fleisches mehr so allgemein gesundheitlich gesehen ist. Mhm. Für die FODMAP-Ernährung hat das eigentlich keine Relevanz. Also Fleisch hat keine FODMAPs, dafür ist es unproblematisch, aber wir empfehlen natürlich generell immer so allgemein gesunde Rezepte und deswegen auch eine Reduktion des Fleischkonsums.
Genau, ich denke, das ist da so Hand in Hand gegangen, ja. Ich wollte natürlich wissen, wie es ihr jetzt so geht und habe mit ihr telefoniert.
Also mir geht es aktuell immer noch sehr gut, wobei ich immer sage, natürlich gibt es auch mal Ausreißer. Aber ich muss ehrlich sagen, diese Ausreißer, dass es mir dann mal einen Tag oder vielleicht 2 Tage schlecht geht, die sind meistens selber verschuldet. Wenn ich mich also an mein, in Anführungsstrichen, Programm der Ernährungsdocs halte, ist es wunderbar, dann geht es mir gut. Und wenn ich halt mal über die Stränge schlage, was man ja als Mensch nicht immer verhindern kann, und irgendwas esse, wo ich weiß, das wird dir wahrscheinlich nicht so gut bekommen, dann geht es auch mal 1-2 Tage nicht so gut. Aber ich habe nicht mehr diese Phasen von Wochen und monatelangen Bauchschmerzen oder wechselnd mit Durchfällen oder Verstopfung. Das ist vorbei. Also mir geht es deutlich besser und der Zustand ist auch bleibend.
Toll, ich freue mich riesig, auch zu hören, dass es ihr jetzt noch so gut geht. Ganz, ganz großartig.
Ja, und ich glaube, ne, dieses, dass man eben manchmal, wenn man jetzt auf irgendwas, was eben nicht so gesund ist, wenn man da wirklich richtig einen Nieper drauf hat, dann nimmt man es manchmal dann einfach auch in Kauf, dass es einem danach nicht so gut geht, ne? Also es ist, glaube ich, einfach dieses menschliche.
Aber ich glaube, sie hat es ja ganz schön geschildert, dass sie eben diese Kontrolle wieder hat und dann auch weiß in dem Moment, okay, daran hat es gelegen. Dann kann man die Beschwerden ja auch ganz anders einordnen und man weiß genau, wenn man das wieder anders macht, sind die Beschwerden weg. Und das gibt ihm ja unglaublich viel wieder die Selbstwirksamkeit zurück. Also ganz toll.
Was wir aber noch nicht geklärt haben, irgendwo kommt so ein Reizdarm ja auch meistens her. Was waren denn die Ursachen bei Silvia?
Also ganz oft weiß man nicht, wo das Reizdarmsyndrom hergekommen ist, aber manche Patienten oder sogar, man sagt etwa so 30% circa aller Reizdarmpatienten können auch relativ genau sagen, wann es angefangen hat. Und das war bei Silvia Schmidt eben auch so, nämlich nach einer Darminfektion. Und bei ihr war das ein Magen-Darm-Infekt mit Yersinien als Auslöser.
Yersinien. Okay, was das ist und welche Rolle Infektionen generell bei der Entstehung von Darmerkrankungen spielen können, da gucken wir jetzt mal genauer drauf.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Salmonellen kennt man ja, Campylobacter, aber Yersinien, ich muss zugeben, selbst ich als Biologin musste da erstmal nachgucken. Was ist das?
Ja, die sind vielleicht weniger bekannt, aber tatsächlich sind die relativ häufig. Es ist ein weltweit verbreiteter Erreger und sie sind nach Salmonellen und Campylobacter immerhin auf Platz 3 der bakteriellen Darminfekte.
Und wie hat sich jetzt Silvia damit infiziert?
Yersinien kommen vor allem im Tierreich vor und die können eben in kontaminiertem Fleisch, Milch oder auch in Wasser vorkommen. Da kann man sich dann infizieren. Dabei gilt das Schwein tatsächlich als Hauptreservoir für diese Erreger. Und das Gute ist, Yersinien werden abgetötet, wenn sie ausreichend erhitzt werden. Aber wenn sie eben unzureichend, also wenn das Nahrungsmittel unzureichend gegart ist, zum Beispiel unzureichend gegartes Schweinefleisch, dann kann es eben passieren, dass man sich ansteckt. Oder eben auch immer eine gewisse Gefahrenquelle ist ja auch der Rohmilchkäse oder im schlecht gewaschenen Salat.
Und was machen diese Bakterien dann im Darm?
Na, das ist ja eine richtige Infektionskrankheit, eine Darminfektion. Die typischen Beschwerden sind ja Durchfall, Erbrechen, Übelkeit, Bauchkrämpfe. Manche Keime machen ja auch Fiebersymptome oder grippeähnliche Beschwerden. Das hängt ja so ein bisschen davon ab, auch welcher Keim das ist. Aber typischerweise geht das ja nach ein paar Tagen wieder vorbei.
Also das ist quasi so das, was man so als normalen Magen-Darm-Infekt oder ja vielleicht auch Lebensmittelvergiftung bezeichnet.
Ja genau. Dabei haben Yersinien eine ganz ähnliche Wirkung wie Salmonellen oder Campylobacter. Wir kennen natürlich auch EHEC-Bakterien oder auch beispielsweise berühmt-berüchtigt die Clostridien, die man zum Beispiel nach Antibiotika-Behandlungen bekommen kann. Aber es gibt auch Virenerkrankungen, die solche Magen-Darm-Infektionen verursachen. Da ganz bekannt sind ja die Rotaviren, die ja auch die kleinen Kinder betreffen. Mhm. Und im Winter immer die Noro-Infektionen, die ja wirklich fürchterlich ansteckend sind und deswegen oft ganze Familien oder Klassen oder ich glaube auch mal Kreuzfahrtschiffe schon mal lahmgelegt haben.
Boah.
Das sind alles Dinge, die einen Reizdarm letztendlich auslösen können, insbesondere die bakteriellen Infekte. Und da muss man wissen, dass die Studien sagen, je schwerer die ursprüngliche Infektion war, desto höher ist auch das Risiko, tatsächlich anschließend einen sogenannten postinfektiösen Reizdarm zu entwickeln. Und das kann auch verspätet eintreten tatsächlich und dann auch über viele Jahre anhalten.
Also das ist ja dann wirklich was, nochmal ein weiterer Grund, warum man sich nicht nur aus akuten Gründen, weil so eine Magen-Darm-Erkrankung ja wirklich unangenehm ist, da besser nicht anstecken sollte. Also immer gut die Hände waschen.
Ja, und was jetzt im Moment tatsächlich wir ganz spannend beobachten, ist, dass wir sehr viele Patienten sehen, die den Reizdarm nach der Covid-Infektion entwickelt haben.
Ach, krass.
Und wir wissen, ja, da gibt es auch viele Studien, die da derzeit gerade laufen und das wird wissenschaftlich näher erforscht. Wir wissen ja schon lange, dass die Viren auch die Darmzellen infizieren können und viele Patienten haben ja während der Covid-Infektion auch Darmsymptome, also Durchfälle. Und offenbar kann das auch einen Reizdarm auslösen. Also da gibt es jetzt Studien, die das näher untersuchen.
Das ist einfach mal wieder deutlich, was für ein Chamäleon dieses Virus ist, ne? Oder die Krankheit, die es auslöst eben.
Ja.
Aber du hast eben gesagt, das kann eben auch wirklich sehr verzögert kommen. Also teilweise ja erst Jahre nach der Infektion. Wie kommt das?
Ja, also meistens, also Jahre vielleicht nicht. Es kann aber verzögert sein. Letztendlich ist ja so, dass diese Darminfektion natürlich eine Reaktion des Immunsystems hervorrufen. Und das kann ja auch Kaskaden von weiteren Dingen mit sich bringen. Die Immunzellen vermehren sich, insbesondere die Zahl der sogenannten enterochromaffinen Zellen, die ganz wichtig sind, die Botenstoffe fürs Darmnervensystem ausschütten, die können sich verändern. Es werden auch einfach die Empfindlichkeit der Zellen wird erhöht. Also man kann nachweisen, dass die Zellen grundsätzlich auf die gleichen Reize deutlich mehr Botenstoffe ausschütten. Und diese Botenstoffe reagieren dann eben auf unterschiedliche Auslöser und reizen das Darmnervensystem, die dann einfach mehr Aktivität wie Durchfall oder weniger Aktivität wie Verstopfung machen und vor allen Dingen eben auch diese erhöhte Schmerzwahrnehmung.
Was sind das dann für Botenstoffe?
Ganz bekannt ist natürlich das Serotonin, was ja ein ganz wesentlicher Botenstoff im Darmnervensystem ist, aber auch andere. Es gibt ja dann Histamin, was eine Rolle spielt, Tryptasen, verschiedene Dinge, die wirklich da genutzt werden.
Aber Serotonin würde ich jetzt eher als Glückshormon einordnen. Ja, wie kann das Beschwerden machen?
Das verbinden ja viele Menschen damit, aber man muss tatsächlich sagen, dass nur 5% des Serotonins überhaupt im Gehirn vorkommen und 95% befinden sich im Magen-Darm-Trakt und sind dort eigentlich eine der wichtigsten Botenstoffe für das Magen-Darm-Nervensystem. Und der Effekt, den das Serotonin hat, hängt ja extrem davon ab, an welchen Rezeptor es andockt. Mhm. Und da gibt es eben verschiedene Rezeptoren, die eben die unterschiedlichen Darmfunktionen regulieren. Und das kann man auch zum Glück, weil man das weiß, auch über Medikamente dann nachher steuern und dadurch als Behandlung nutzen.
Reizdarmpatienten kann man aber so grundsätzlich sagen, reagieren also empfindlicher auf das, was in ihrem Darm vorgeht.
Ja, also das ist aber nur ein Teilaspekt. Der Darm ist aber auch verändert in seiner Motorik. Also es ist nicht so, dass es nur die Wahrnehmung ist, sondern die Motorik ist eben auch oft verändert. Dann finden wir auch Veränderungen der Darmbarriere, der Mikrobiomzusammensetzung, der Immunzellen. Es ist ein sehr komplexes System, was bei den Patienten verändert sein kann. Und gerade bei dem postinfektiösen Reizdarm spielen eben gerade diese Bereiche Immunzellen, Darmbarriere, Darmbakterien auch eine Rolle.
Was bedeutet Darmbarriere genau? Oder was bedeutet das, wenn die gestört ist?
Die Darmbarriere ist ja eine wichtige Schutzfunktion einerseits, dass eben keine quasi Erreger oder andere Giftstoffe in den Körper aufgenommen werden. Gleichzeitig müssen aber Nährstoffe durch die Darmbarriere durch. Das heißt, es ist ein komplexes System, was eben funktionieren muss. Und wenn es da Störungen gibt, dann können eben Erreger beispielsweise oder andere Dinge in die Darmwand eindringen. Und dort wird dann das Darmimmunsystem angeregt. Haben wir wieder das Thema. Botenstoffe werden ausgeschüttet und der Darm reagiert mit seinem Nervensystem darauf.
Ja klar, ein großer Teil des Immunsystems sitzt ja auch im Darm, ne?
Ja, tatsächlich. Also 70-80% unseres Immunsystems oder unserer Immunzellen sitzen im Darm, weil die dort eben auch ständig gefordert sind, weil wir eben genau dort den Bereich haben, wo Dinge aus der Umwelt in den Organismus eindringen können. Und wenn die natürlich dauerhaft alarmiert sind, dann kann es eben zu einem sogenannten stillen Entzündungssyndrom kommen. Das heißt, man hat jetzt keine Entzündungswerte im Blut oder man sieht auch jetzt nicht einen rot entzündeten Darm in der Spiegelung, aber die Zellen in der Darmwand sind eben überaktiv und das kann eben genau diese Beschwerden auslösen.
Also ne, Blähungen, Schmerzen, Durchfall, Verstopfung, sowas.
Genau, das ganze Spektrum.
Was ist mit dem Mikrobiom? Das leidet doch auch unter solchen Magen-Darm-Infekten total.
Genau, also das Mikrobiom ist auch ein Bereich, der eben durch diese Infekte verändert wird. Und das Gleiche gilt ja auch für wiederholte Antibiotikatherapien. Es gibt auch ein sogenanntes postantibiotisches Reizdarmsyndrom, wo eigentlich ähnliche Mechanismen vermutet werden. Das heißt, die Mischung der Darmbakterien, die wir normalerweise haben, verändert sich. Das kann eben auch ungünstig sein, also die Veränderung hin zu ungünstigen Bakterien. Und das ist eben einer der Gründe für ein Reizdarmsyndrom.
Das kann natürlich nach jeder Magen-Darm-Infektion passieren. Was kann ich denn machen, wenn jetzt nach so einem Magen-Darm-Infekt oder eben auch einer Antibiotikagabe, die vielleicht auch mit dem Infekt zu tun hatte oder mit was anderem, wenn dann mein Mikrobiom eben geschädigt oder verändert ist, sollte ich mir dann Probiotika aus der Apotheke holen?
Also ich würde erstmal wirklich versuchen, mit der Ernährung was umzustellen. Da kann man wirklich schon ganz viel machen, denn Probiotika können auch tatsächlich manchmal nachteilig sein. Also in der Akutphase ist ja sowieso, wenn man dann Durchfall hat, dann würde man ja sowieso erstmal eine gewisse Schonkost, wie sie früher genannt wurde, oder leichte angepasste Vollkost, nur Dinge essen und trinken, die man gut verträgt. Also zum Beispiel Haferschleim, Karottensuppen, diese Mohre-Möhrensuppe beispielsweise, stilles Wasser.
Ja.
Also einfach, das ist ja der akute Infekt. Und dann geht es ja natürlich danach darum, wie kann ich die Ernährung aufbauen. Erstmal geht es ja darum, dass der Erreger ausgeschieden wird über den Durchfall typischerweise, dann haben die Menschen ja meistens wenig Appetit.
Und wie geht es dann danach weiter?
Genau, und dann würde man natürlich auch nicht gleich wieder die Schweinshaxe essen, sondern lieber langsam die Ernährung wieder aufbauen, so schrittweise, aber dann natürlich möglichst bunt und ballaststoffreich, um dann die Darmbakterien wieder mit guten Dingen zu versorgen, aber eben nicht gleich Schwerverdauliches oder Blähendes.
Also dann in dem Fall nicht direkt die Portion Sauerkraut.
Nein, das ist an sich ein sehr gesundes Lebensmittel, aber das ist ja schon für einen gesunden Darm mit viel Blähungen verbunden. Und wenn man gerade einen Darminfekt hinter sich hat, würde man das erstmal nicht empfehlen. Lieber andere Gemüsesorten, die wenig blähen, die dann auch dünsten, nicht so viel Fett, nicht so viel Früchte, also Obst auf einmal, Fruchtzucker kann auch Probleme machen. Und die Lebensmittel eben schrittweise wieder einführen. Dann auch hier wieder die Empfehlung, eher feingemahlene Vollkornprodukte statt Weißmehlprodukte. Kein Zucker. Naturjoghurt ist zum Beispiel auch gut. Die haben die natürlichen Kulturen enthalten oder auch Kefir. Da haben wir sozusagen ein natürliches Probiotikum.
Und die sind ja auch jetzt relativ gut verträglich, ne?
Genau, also das wird ganz oft von den Betroffenen auch gut vertragen.
Also das sind ja eigentlich so Sachen, die ihr sonst auch immer empfiehlt. Kann man denn mit so einer ballaststoffreichen Ernährung, die jetzt für die guten Darmbakterien auch Futter ist, auch so einem Reizdarmsyndrom vielleicht vorbeugen?
Also leider gibt es keine Studienbelege, dass man wirklich verhindern kann, dass ein Reizdarmsyndrom entsteht. Aber dennoch sind das natürlich Dinge, die zumindest von der Theorie her hilfreich sein könnten. Und deswegen empfehlen wir das auch. Das Problem ist, dass ja viele Menschen vorher gar nicht auf die Idee kommen, sie könnten ein Reizdarmsyndrom entwickeln nach einer Infektion. Und das merken die eigentlich erst dann nach ein paar Wochen und Monaten, wo sie denken, Mensch, eigentlich ist es nie wieder richtig gut geworden. Und wenn man vielleicht vorher darauf achten würde, die Ernährung anders aufzubauen, dann könnte man es vielleicht verhindern. Aber dazu gibt es leider bisher noch keine klaren Erkenntnisse.
Ja, aber offenbar kann man ja mit der Ernährung dann im Nachhinein schon noch ein bisschen was erreichen. Das haben wir ja auch bei Silvia Schmidt gesehen.
Ja, und es gibt ja tatsächlich sehr viele Menschen, wo das Reizdarmsyndrom auf eine Infektion zurückgeht. Und da haben wir aber auch wirklich Daten aus der Wissenschaft, die zumindest Mut machen, dass diese Art Reizdarmsyndrom eine größere Chance hat, auch wieder ganz wegzugehen, als ein Reizdarmsyndrom, wo wir gar nicht wissen, wo es hergekommen ist.
Bei Silvia ist es ja noch nicht ganz weg. Wenn sie nicht so sehr darauf achtet, wenn sie zu viele FODMAPs zum Beispiel isst, dann merkt sie es noch. Aber Viola, du hast einen Salat entwickelt, einen leichten Salat, der diese Anforderungen, sage ich mal, die vielleicht auch ein empfindlicher Darm oder ein Reizdarm mit sich bringt, tatsächlich auch erfüllt und dabei lecker ist und gut sättigt. Den stellen wir euch jetzt mal vor.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
So, da ist wieder ein Korb mit ganz vielen bunten Zutaten. Was hast du mir denn heute für ein Rezept mitgebracht?
Ja, ein Hirse-Möhrensalat. Und das sind natürlich auch die Hauptbestandteile, wie der Name schon sagt. Hirse ist eben ein Urgetreide, was tatsächlich unter anderem auch glutenfrei ist und auch in der Low-FODMAP-Ernährung günstig ist und auch natürlich auch langfristig, weil es einfach gesund ist, genutzt werden kann.
Und wie würde man das dann machen? Also das sind ja jetzt hier wirklich nicht so viele Zutaten. Ne? Möhren sehe ich hier, die Hirse natürlich und Tomätchen noch, Koriander, Minze, Pinienkerne, Mandelmus und Tahin und eine Limette und Olivenöl. Wie macht man das jetzt?
Ja, also für den Salat würde man die Hirse erstmal vorher kochen und sie dann abkühlen lassen. Dann lässt sie sich ja eben gut weiterverarbeiten. Und man kennt das ja auch, viele Salatbuffets haben ja tatsächlich so Hirse auch angerichtet.
Und die Karotten, kommen die dann roh in den Salat? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Bei empfindlichem Darm.
Genau, da würden wir auch empfehlen, die vorher zumindest leicht anzudünsten. Dann ist es einfach besser mit der Verdaulichkeit.
Genau, und der Rest dann aber quasi einfach so dazu. Also die Cherrytomaten, Pinienkerne, Limette.
Ja, die Pinienkerne kann man gerne vorher anrösten. Dann haben sie auch noch ein spezielles Aroma. Das schmeckt dann oft besser.
Und dann habe ich hier noch dieses Tahin. Was hat es damit auf sich?
Das ist Sesampaste und die wird im Mittelmeerraum, also zum Beispiel in arabischen Ländern, viel genutzt. Und die kann man als Basis für das Salatdressing nehmen. Hm. Zusammen mischen mit Olivenöl, Salz und Pfeffer und dann noch etwas Limettensaft dazu. Das gibt dann ein sehr auch ungewöhnliches Aroma.
Ja, und vor allem stelle ich mir das auch von der Konsistenz ganz angenehm vor. Da hat man eben nicht nur diese Essigöl oder Zitronensaft und Öl oder Limettensaft und Öl in diesem Falle Komponente, sondern noch so ein bisschen was Sämigeres. Klingt ganz gut auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch Minze, frische Minze und Koriander.
Ja, also die Minze hatten wir ja schon das Thema. Mhm. Die ist eben, die beruhigt den Darm, also entspannt den Darm und schmeckt natürlich auch total lecker und passt eben auch gut zu den anderen Zutaten. Und wir haben ja schon gesagt, so ein bisschen arabisch angehaucht, gerade Hirsegerichte, das kennt man ja auch aus der Region. Die haben ja oft auch dann diese zum Beispiel Pfefferminzblätter mit dabei.
Ja, ich würde dann, glaube ich, eher den Koriander nehmen.
Ja, um den Koriander, da streiten sich ja die Geister. Es gibt ja die Menschen, die den total lieben und die anderen hassen ihn. Deswegen ist das, glaube ich, sehr individuell, ob man Koriander noch dazu nimmt oder nicht. Ist auf jeden Fall für die, die es mögen, eine leckere Ergänzung.
Ja, ich würde, glaube ich, den einfach oder die Minze einfach durch den Koriander ersetzen. Ich gehöre nämlich zu den Menschen, die Minze im Essen nicht so mögen. Ich mag die nur in der Zahnpasta.
Und ich mag zum Beispiel kein Koriander.
Ach, guck.
Deswegen, ich bin die Minzfraktion.
Ja, wenn wir den Salat zusammen essen würden, dann müssten wir einfach die Kräuter im Nachhinein
reinmachen,
jeder individuell drüber streuen.
Ist aber auch ein guter Tipp, ne? Wenn man am Familientisch sitzt und der eine mag das eine Blatt lieber als das andere, dann kann man das eben auch hinterher reinmischen.
Ja, auf jeden Fall. Es klingt aber wirklich nach einem schnell gemachten Salat und auch sättigend durch die Hirse, glaube ich. Ne? Sowas finde ich auch im Sommer total angenehm.
Ja, total. Das ist ein gutes Salat, Salatmahlzeit, wenn man so will. Und frisch, lecker und schnell gemacht letztlich auch, ne?
Ja, vielen Dank für diese leckere Rezeptidee.
Ja, guten Appetit.
Ja, ich kann mir wirklich vorstellen, das auch mal nachzukochen. Und auch natürlich danke für diese wichtigen Infos zum Thema Reizdarm. Ich habe auf jeden Fall jetzt mitgenommen, der kann auch tatsächlich durch eine Infektion entstehen. Das wusste ich so noch nicht. Und man sollte nach Darminfekten generell immer vorsichtig wieder mit dem Essen anfangen. Weitere Rezepte und auch spannende Fälle der NDR-Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns auch wirklich ein wichtiges Anliegen, eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurem Hausarzt oder einer Ernährungsmedizinerin besprechen. Autorin dieser Folge ist Birgit Augustin und ich bin Julia Demann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne, am besten in der ARD-Audiothek. Da einfach auf die kleine Glocke klicken, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr und empfehlt uns gerne weiter. Ich bin mir sicher, ihr kennt bestimmt Menschen, die vielleicht nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder vielleicht auch einfach neugierig, wie welche Lebensmittel unserem Körper helfen können. Und wenn ihr noch nicht genug von Podcast habt, dann habe ich wie fast immer an dieser Stelle noch einen Tipp für euch. Hört doch mal in Die Lösung rein. Das ist ein Psychologie-Podcast des Bayerischen Rundfunks und Moderatorin Verena Phoebe Fiebiger spricht mit der Psychologin und Verhaltenstherapeutin Marin Wiechers über die kleinen und großen psychischen Probleme des Alltags. Also sowas wie, bleiben wir ein Leben lang gleich? Wie sehr prägen uns unsere Eltern und wir auch damit unsere Kinder? Welche Werte sind mir wirklich wichtig und wie komme ich möglichst unbeschadet durch echte Krisen? Und um diese Fragen zu beantworten, laden Verena Fiebiger und Marin Wiechers dazu auch immer wieder spannende Gäste ein. Die Lösung gibt's natürlich in der ARD Audiothek und den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.